Hören Sie nun Pastor Rand Milich.
Herzlich willkommen zu diesem Versöhnungstag. Zuerst möchte ich alle Kinder beglückwünschen und anerkennen, die heute zum ersten Mal fasten an diesem Tag. Manche Kinder mögen hungrig sein und vielleicht etwas müde, so möchte ich euch sagen, das macht ihr ganz toll. Es ist schön, dass ihr euch bemüht und mit den Jahren wird das Fasten auch leichter für euch. Doch Gott bemerkt eure Anstrengung und freut sich. Die Nationen dieser Welt haben nie wahren Frieden miterlebt. Von der Konsequenz ihrer Sünden und dem großen Wirken und Einfluss der Macht der Lüfte, also Satan. Von unserer Bibel und der Weltgeschichte, schon von Adam und Eva an, können wir klar erkennen, dass es von Anbeginn hier auf Erden nur Leid und Konflikte gab. Schon bei Kain und Abel, Kain erschlug Abel, ein brutaler Mord, schon bevor der Sintflut. Und auch nach der Sintflut war es so, in der Zeit Abrahams, Isaaks und Jakobs, in der Zeit Israels und Ägyptens gab es viel Leiden und Konflikte. Auch durch die Konsequenz der Sünde war es so. Viele Menschen und Familien waren deswegen betroffen. Und ich persönlich gedenke da an den Vietnamkrieg, ein relativer schneller Krieg und vor relativer kurzer Zeit. Dies trug sich in meiner Jugendzeit zu, als viele junge Menschen doch einberufen wurden, um in diesen Krieg zu kämpfen. Also aus jungen Menschen, die gerade ihre Schulung hinter sich hatten und ein ziemlich sorgloses Leben leben, schuldlose Jugendliche eigentlich, wurden berufen, um lernen zu töten, lernen zu kämpfen und lernen zu hassen. Etwas von ihnen vorher noch ganz, ganz fremd war. Und dergleich müssen und mussten wir auch öfter schon mal unseren Glauben verteidigen, wegen der Wehrpflicht vielleicht und Regierungsabgeordnete, die uns vielleicht feindselig waren oder auch freundlich eingestellt waren, je nachdem. Oft war das Resultat vielleicht niedrige Arbeit oder weniger Lohn und man musste so warten zu heiraten. Familie und Karriere wurden gehindert. Für Betroffene war dies eine sehr, sehr schwere Zeit. Viele kamen aus dem Vietnamkrieg zurück mit Verletzungen und Gemütstrauma und wurden oft von Menschen und dem eigenen Volk verhöhnt und angespuckt. Es gab also keine Anerkennung ihrer Opfer oder erzwungenen Opfer. Und dies war nur ein Krieg vieler Kriege. Und wie steht es mit uns heutzutage? Sind nicht viele frustriert und hilflos wegen ethnischen Spannungen oder Teilung? Oder man fühlt sich unterdrückt bei Arbeitgeber oder Regierung? Die Medien und Schulen fördern oft Unmoral, die Filmindustrie fördert Gewalt, alles scheint kontrolllos, man fürchtet sich wegen Terrorismus, egal ob wir fliegen oder auch einkaufen gehen. Was vor vielen Jahren noch recht sicher schien, ist es heutzutage nicht mehr. Haben wir Religionsfreiheit? Sind dadurch Beziehungen mit Mitmensch und Familie betroffen? Unsere Kinder bekommen vielleicht schlechte Zensierung in der Schule, weil sie das Laubhüttenfest halten oder weil sie den Sabbat halten. Andere mögen wegen ihres Glaubens Arbeitsstelle oder Berufsförderung verlieren. Ich beschreibe hier nur Dinge in unserer Nation, aber Glaubensbrüder und Glaubensschwestern haben es oft viel schlimmer in anderen Ländern. Darum, dieser Festtag beschreibt Gottes Plan einzuschreiten und Freiheit zu bringen für alle Menschheit. Der Titel der heutigen Predigt ist Versöhnung und Freiheit. Da sind Gründe, dass diese Welt noch keine echte Freiheit miterlebt hat in ihrer 6000 Jahre Geschichte. Diese Welt ist in einer Gefangenschaft schon seit 6000 Jahren. Viele denken vielleicht, das wäre unmöglich. Es gab wohl in den 6000 Jahren viele Kriege unter Nationen oder Weltkriege, aber die ganze Erde in Gefangenschaft schon für 6000 Jahre, ist das wahr? Es ist wahr, und ich möchte dies begründen, bevor ich euch die volle Meinung dieses Versöhnungstags weiter erkläre. Gott gibt uns vornehmlich zwei Gründe, warum wir und diese Welt in einer Gefangenschaft sind. Ja, wir sind wahrlich in einer Versklavung, aber wir verstehen noch nicht ganz, warum. Auch fühlen wir uns besorgt und belastet mit dieser Welt Sorgen. Der erste Grund ist also, dass Satan, der Teufel, der eine direkte Verbindung hat mit der Meinung dieses Tages. Wer beeinflusst die Nation und diese Welt? In Matthäus Kapitel 4, Vers 8 steht, dies war, als Jesus in der Wüste von Satan versucht wurde. Das war eine der Versuchungen. Gehen wir jetzt mal hin. Matthäus Kapitel 4, Vers 8. Matthäus Kapitel 4, Vers 8. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Nun, wie Satan dies genau tat, wissen wir nicht, aber Satan wollte Jesus verführen, ihm zu zeigen, was er selbst doch geschaffen hatte. Doch wissen wir, dass Gott alles schuf durch Jesus Christus. Vers 9 jetzt im gleichen Kapitel, Vers 9. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus Christus lehnte nicht ab, dass Satan ihm ein Amt oder Ämter geben könnte. Vielleicht war es verlockend und versuchend, dies anzunehmen und zu denken, ich kann jetzt schon regieren, so hat der Weltleiden schon jetzt ein Ende und ich brauche nicht warten, bis mich mein Vater sendet zu rechter Zeit. Doch Jesus Christus verstand den rechten Plan und die Erfüllung, um echten Frieden in die Welt zu bringen und wehrte diese Versuchung auch ab. Obwohl Satan Jesus versuchte mit, du kannst mit dem Leiden der Welt und deinem Leiden schon jetzt aufhören. Jesus Christus verstand jedoch den einzigsten Weg, Gottes Plan, um ewigen Frieden in die Welt zu bringen. Jetzt Johannes Kapitel 12. Die meisten verstehen nicht, dass es einen schweren geistigen Einfluss gibt auf dieser Welt. Nicht von Gott, aber von einem rebellischen Geist. Also jetzt Johannes 12, Vers 27. Wiederum Jesus betet zu Gott und drückt sich so aus. Johannes Kapitel 12, Vers 27. Johannes Kapitel 12, Vers 27. Also dies sprach Jesus. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Darum bin ich in diese Welt gekommen oder darum bin ich in diese Stunde gekommen. Also Jesus sagt, dies ist einer der Gründe, weil ich in Fleisch und Blut zur Erde gekommen bin. Jetzt Vers 28, 29 und 31, bis 31, also 28, 29, 30 und 31. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte. Es hatte gedonnert. Die anderen sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt geht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Der Sieg, den Jesus haben wird, ist durch den vollen Gehorsam zu Gott. Das Lamm ohne Sünde getötet und geopfert für unsere Sünden und wegen der Sünden dieser Welt. Wiederum betonte Jesus, dass Satan der Herrscher dieser Welt zurzeit ist. Er ist es, der Einfluss hat auf der Welt, Einstellung und der oft verrückte Entscheidungen und Handeln vieler hervorbringt. Jetzt Johannes Kapitel 14, Vers 30. Johannes Kapitel 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, das sagte Jesus, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Satan ist der Ankläger von uns und der Menschheit, aber konnte nicht Jesus Christus anklagen wegen Rebellion gegen den Vater, Schwachheit oder wegen geistigen Problemen. Wiederum, Christus war immer nahe bei Gott, flehte Gott an jeden Tag und hatte einen gewaltigen Heiligen Geist. Er war 100%ig gehorsam und sprach und handelte stets gerecht. Jetzt doch mal Johannes Kapitel 14 und Vers 30. Johannes Kapitel 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich. Also Fürst kann auch Prinz oder Herrscher dieser Welt meinen. Natürlich ist Satan voller Eitelkeit und Stolz, glaubt sogar, Gottes Plan ändern zu können. Wie kann eine Kreatur denken, es könnte gegen Gott gehen und siegreich sein? Natürlich wird Satan dies versuchen. Jetzt Johannes Kapitel 16, Vers 11. Es sprach hier über dem Werk des Heiligen Geistes, die Gerechtigkeit und das Gericht. Also jetzt Johannes Kapitel 16, Vers 11. Johannes Kapitel 16, Vers 11. Das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also ganz klar, Jesus verstand Satans großen Einfluss auf der Welt, aber Jesus Christus triumphierte über Satan und ist das wahre Lamm Gottes und wird diese Welt unter Gottes Direktion regieren. Was ist die Natur und Herkunft Satans? Warum hat Satan diesen großen Einfluss auf der Welt? Und warum all diese Probleme und Unterdrückung auf Erden? Gehen wir jetzt mal nach Hesekiel, Kapitel 28. Hier ist etwas von der Geschichte dieser geschaffenen Kreatur. Hier zeugt es von Satan. Hesekiel, Kapitel 28, Vers 11 und 12. Also jetzt Hesekiel, Kapitel 28, Vers 11 und 12. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. Also früher sprach es über den Prinz von Tyrus oder Satan. Und jetzt weiter, Vers 12, Vers 12. So spricht Gott der Herr, du warst das Abbild der Vollkommenheit voller Weisheit und über die Maßen schön. Als Gott zuerst diese Kreatur schuf, war sie sehr gut und wunderschön, voller Weisheit mit perfekter Schönheit. Nun, Gott kann vielleicht Schönheit sehen in Dingen, die wir nicht gleich wahrnehmen und verstehen, wie der Cherubim mit vier Gesichtern, den Ochsen, dem Löwen, dem Adler und dem Menschen. Und die Beschreibung dieser Kreatur hilft uns zu verstehen, die Schönheit, wie Gott selbst sie sieht und er sie schuf. Wir verstehen und akzeptieren dies. Jetzt Hesekiel, Kapitel 28, Vers 13, Vers 13. In Eden warst du im Garten Gottes geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jasper, Sapphire, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Dies beschreibt wohl seine Fähigkeit, Musik zu spielen. Wir haben viele Menschen, die wunderschön singen und Musikinstrumente spielen können und diese Kreatur hatte enorme Fähigkeit in Bezug zur Musik. Und wir alle verstehen wohl, wie Musik unser Gemüt bewegt, unsere Gedanken und unseren Sinn. Da ist eine Kraft in gesprochenen Worten und der Sprache, aber besonders auch, wenn diese Worte nun gesungen werden oder mit Musik begleitet. Und Satan hatte diese Fähigkeit. Nun Vers 14 im gleichen Kapitel, Vers 14. Du, also Satan, warst ein glänzender Schirm der Cherub und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandelst inmitten der feurigen Steine. Also Gott gab ihm eine ganz große Verantwortung. Vers 15. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Also was geschah? Was geschah mit Satan? Jetzt weiter. Vers 16. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Nun, dies alles begann in Luzifers Sinn und Geist, der schrecklichen Charakter, der sich in ihm erwachte und sein tückisches Handeln und seine Taten. Er entschied sich leider dazu. Jetzt Vers 16, den Rest. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du Schirm der Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Und Vers 17 noch im gleichen Kapitel, Vers 17. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Wie Jesus auch beschrieb, Satan fiel vom Himmel wie ein Blitz. Nun, wir verstehen, dass ein großer Kampf geschah. Natürlich könnte Satan nie gegen Gott siegen, aber Satan versuchte, Gott vom Thron zu stoßen. Er war geschaffen, um zu helfen und zu dienen, nicht um sich gegen Gott zu erheben. Satan war rebellisch und im Aufstand gegen Gott. Im Neuen Testament beschreibt es die Natur und den Wesen Satans. Wiederum, dies alles war Satans Wahl. Und jetzt 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt vom Anfang an. Er verdarb, also Satan, seinen eigenen Verstand und seinen Charakter auch und begann, Gottes Gebote zu brechen und gegen Gott zu sündigen. Jetzt den Rest von Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also, Satan hat seine Werke und viel Einfluss auf diese Erde und auf alle Nationen. Und Jesus Christus siegte und triumphierte dagegen, nicht nur um unsere Sünde zu vergeben, aber um in uns zu leben durch seinen Heiligen Geist. Als wir lernen zu überwinden und Gott treu zu bleiben, und siegreich zu sein in Jesus Christus. Jetzt Johannes Kapitel 8, Vers 44. Jesus korrigierte hier den falschen Geist der Religionsführer zu der Zeit. Also jetzt Johannes Kapitel 8, Vers 44. Johannes Kapitel 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörderer von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Satan will natürlich die Menschheit und besonders die Kirche zerstören und töten, wenn er nur könnte. Wir wissen von der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9, dass Satan die ganze Welt verführt hat. Viele glauben dies natürlich nicht, dieweil da noch Gutes ist in der Welt, scheinbar. Aber Satan verführt und verleitet mit falschen Äußerungen und falscher Lehre, denn er gibt den Eindruck, dass wir gegen Gott sündigen dürfen und trotzdem gesegnet werden. Wir können ein gutes Leben führen, auch ohne Gott gehorsam zu sein. Natürlich ist dies eine ganz große Lüge. In 2. Korinther Kapitel 11 steht sogar, dass Satan sich als ein Engel des Lichtes verstellt, um zu verführen. Er hat natürlich seine eigene Predigt geschafft, die ihm unwissend zumeist dienen und als Prediger der Gerechtigkeit auftreten. Auch steht in 2. Korinther Kapitel 4, dass er solche verblendet hat. Jetzt 2. Korinther Kapitel 4, Vers 3. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 3. Es ist aber unser Evangelium verdeckt. Dies meint das Evangelium und die Wahrheit des kommenden Reiches Gottes. Jesu und Gottes Plan für uns und alle Menschheit. Jetzt 2. Korinther Kapitel 4, Vers 3 ganz. Es ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. Also ist die Wahrheit Gottes für fast alle heutzutage verdeckt und verschleiert, wie es schon in der Offenbarung 12, Vers 9 auch steht. Und jetzt Vers 4 im gleichen Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Und darum, Satan will nicht, dass diese Welt das wahre Evangelium versteht. Diese Welt soll nicht die gute Nachricht und Neuigkeit erkennen von dem kommenden Frieden und der Gerechtigkeit des kommenden Reiches Gottes. Die Menschheit soll keine Hoffnung haben diesbezüglich. Satan verbreitet Hoffnungslosigkeit und Depression und Unterdrückung. Man soll einfach essen und trinken, denn morgen wird man sterben müssen. Natürlich ist dies eine Einstellung Satans. Also ist die Menschheit im Großen und Ganzen verschleiert und weiß nicht, dass sie der Familie Gottes angehören soll. Wir alle waren mal in dieser Versklavung und diesem Unwissen. Jetzt Epheser Kapitel 2, Vers 1 und 2. Epheser, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Auch ihr wart tot durch eure Übertretung und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Satan verbreitet also seine Einstellung und seinen Charakter in aller Welt aus, durch Fernsehen, Internet und Musik unter anderem, denn er ist der König der Lüfte und beeinflusst den Geist und die Gedanken der Menschheit. Doch der zweite Grund unserer Versklavung ist unsere eigene Entscheidung, die wir für uns selbst treffen und entscheiden für uns selbst, was richtig und was falsch ist. Also wir selbst spielen eine ganz wichtige Rolle und wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Natürlich hat Satan eine große Rolle in allem, was passiert und ich werde dies auch näher erklären. Jetzt 1. Buch Mose Kapitel 3. Gott gab Adam und Eva eine Wahl und Gott hätte bevorzugt, wie wir alle, dass Adam und Eva die richtige Wahl getroffen hätten. Jetzt 1. Mose Kapitel 3 Vers 1. 1. Mose Kapitel 3 Vers 1. Aber die Schlange oder Satan war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu der Frau, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Seht hier, wie Satan Gottes Worte verdreht. Gott unterdrückt euch, er ist ungerecht. Und so antwortet Eva schon ganz gerecht hier in 1. Buch Mose Kapitel 3, Vers 2 und 3, Vers 2 und 3. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Also von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollten sie nicht essen. Es hatte Gutes, aber auch Übles vergiftet mit Danken und Handeln und verkehrten Entscheidungen und Einstellungen. Dadurch einen falschen Geist kommen würde und der Tod würde das Resultat sein. Und so lügte Satan natürlich, Vers 4 und 5 im gleichen Kapitel, Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. So gab Satan viel Gedankengänge mit Gift. Würden ihre Augen sich öffnen? Ja, aber nach ihrer Sünde, nachdem sie vom Baum aßen und Gott gegen Gott sündigten. Natürlich haben sie die Wahl selbst getan und glaubten Satans Lügen. So entschieden sie sich gegen Gottes Wort, doch resultierte dies nicht in Gerechtigkeit und einen guten Charakter, aber in Trennung von Gott. Doch Gott selbst hatte einen Plan. Und jetzt Vers 6 und 7 im gleichen Kapitel, Vers 6 und 7. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und davon, und er aß. Da wurden ihnen beide die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und was geschah? Waren sie glücklicher und mehr erfüllt als Mann und Frau? Sie lebten nicht nur zusammen, aber gebunden bei Gott in heiliger Ehe. Nun fühlten sie sich beschämt und vielleicht schuldig. Die Sünde hatte eine Auswirkung auf ihr Leben. Jetzt den Rest von Vers 6 und Vers 7 im gleichen Kapitel, 6 und 7. Vers 7, den zweiten Teil also, und flochteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also, was waren die Früchte dieses Baumes, von dem Satan sagte, er wäre gut? Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was böse ist. Aber das Resultat war ein verdrehter Verstand und hat nicht zur großen Freude und Erfüllung geführt. Aber sie waren auf dem Weg zur Trennung von Gott und auf dem Weg zum Tode. Natürlich war dies nicht alles Adam und Eva schuld. Und viele denken, wenn sie im Garten von Eden gewesen wären, wäre dies nicht passiert. Wie in einer berühmten Operette mit dem Namen Camelot, wie Lancelot, auch der Gerechte genannt, sagte, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. So könnten wir alle denken, doch ist die Realität doch anders. Jetzt Römer, Kapitel 3, Vers 23. Paulus sprach hier von Gott inspiriert natürlich. Römer, Kapitel 3, Vers 22 und 23. Römer Kapitel 3, Vers 22 und 23. Wir werden hier nur einen Teil von Vers 22 lesen und dann in 23 übergehen. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangelt des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. So können wir nicht nur Adam und Eva beschuldigen, die ersten beiden Menschen, die Gott schuf, aber die Realität ist, wir haben alle die gleiche Wahl getroffen und wir können alle das Resultat dieser Welt sehen. Aber Gott oder das Resultat unserer eigenen Wahl sehen und anerkennen. Aber Gott bereitet einen Weg, dass wir Buße tun können, umkehren zu ihm und durch Buße, die Taufe und das Auflegen der Hände Vergebung haben. Dann können wir den Weg der Gerechtigkeit gehen mit Jesus Christus, der nun in uns lebt. Dies Resultat ist das Weg zum ewigen Leben. Aber vor diesem lesen wir mal Galater Kapitel 5, die Früchte des Geistes, der Sinn, Geist und Charakter Gottes. Fangen wir aber in Vers 19 an, die Werke Satans und des Fleisches. Also jetzt Galater Kapitel 5, Vers 19. Galater Kapitel 5, Vers 19. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht oder auch Ehebruch, Menschen brechen den heiligen Bund miteinander, Unreinheit oder unehelicher Sex, Ausschweifung, wie Adam und Eva fühlten sich unrein und sündig after ihrem Vergehen. Götzendienst, also andere Dinge und Personen, sind wichtiger und mehr geschätzt wie Gott selbst, Zauberei, tätig sein in okkulten Dingen, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, die Trennung von Gott also und der Wahrheit, Neid, Saufen und Fressen und dergleichen. Solche Taten zerstören uns und zerstören Verhältnisse und miteinander oder Beziehungen auch unter Nationen und Familien. Vers 21 im gleichen Kapitel, Vers 21, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, solche tun werden das Reich Gottes nicht erben. Also diese Art Natur und Charakter kann nicht Gutes und Geborgenheit und Frieden hervorbringen, noch ein produktives Leben, noch ewiges Leben. Man würde so ein miserables Leben führen. Im Gegensatz zur Frucht des Geistes, was ein erfülltes und gesegnetes Leben hervorbringt, und das in aller Ewigkeit. Gott will dies natürlich für seine ganze Familie, dieses gute und gesegnete Leben. Noch einmal, der Grund der Welt in diesem Zustand ist Satan, und auch unsere eigene Wahl. Wie Gott sagt, wir befinden uns in einer Versklavung. Natürlich gibt es viele Beispiele für die Versklavung schon in der Geschichte der Menschheit. Israel war in einer Versklavung in Ägypten. Viele andere Nationen in der Geschichte der Menschheit wurden versklavt durch Krieg und Gefangenschaft. Wir heutzutage und die Menschheit sind wohl freie Menschen im Großen und Ganzen, aber in einer Versklavung unter Satans Regierung. Jetzt Johannes 8, Vers 31. Johannes 8, Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr wahrhaftig meine Jünger. Dies ist also sehr wichtig, wenn wir willig sind und lernen und verstehen, dass Jesus Christus unser Herr und Erretter ist, so wollen wir von ihm wissen und genau das tun, was da sagt, oder was Jesus sagt, was Gott sagt. Vers 32 im gleichen Kapitel, Vers 32. und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also sagt Jesus hier, dass wir nicht frei werden, bis wir die Wahrheit verstehen und auch danach tun. Vers 33 im Kapitel, im gleichen Kapitel, Vers 33. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemanden Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Natürlich verstanden diese nicht die Wahrheit Gottes. Wie oft waren nicht Israel und Juda in Gefangenschaft, physisch und auch geistig in Ägypten, zu Alttestamentzeiten, wie es im Buch der Könige und Richter steht zum Beispiel. Sie hatten wohl den Tempel und die Alttestamentschriften, aber verstanden ihre Versklavung jedoch nicht. Jetzt Vers 34, 35, 36 im gleichen Kapitel, Vers 34, 35 und 36. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ist dies nicht die hundertprozentige Wahrheit, liebe Brüder? Wie ich schon am Anfang meiner Predigt sagte, wir alle fühlen uns unterdrückt. Wir sind wohl im Großen und Ganzen in einer freien Nation. Doch die vielen Probleme und Sünden in dieser Nation beschweren uns auch sehr in unserem Herzen, unserer Seele. Krankheiten oder Probleme in der Ehe, finanzielle Probleme, geistige Kämpfe. Manche fühlen sich auch getrennt von Gott. Doch sagt Jesus, dass die Wahrheit uns frei macht vom Einfluss Satans. Wir verstehen diesen Einfluss und klammern uns an Gott. Auch gibt es eine geistige Freiheit, die Gott uns gibt. Nun, Römer Kapitel 6, Vers 20 und 21. Römer Kapitel 6, Vers 20 und 21. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Da gab es eine Zeit, wo wir Gottes Wahrheit nicht folgen wollten oder nicht folgten. Der Sabbat meinte noch nichts, vielleicht hatten wir Dinge und Götzen, die wichtiger waren wie Gott. Wir gehorchten unsere Eltern vielleicht nicht, noch liebten wir unseren Nachbarn, wie wir sollten. Wir haben vielleicht gestohlen oder auch andere Gebote Gottes gebrochen. Natürlich denkt die Welt, sie können tun, was sie wollen und gegen Gottes Gebote gehen und sie brechen. Doch was ist das Resultat? Wenn man viel Alkohol trinkt, fühlt man sich dann gesünder? Haben wir so mehr Freiheit und Freude und mehr Weisheit? Sind dies die Früchte des Geistes? Hassen wir unsere Frau oder sind wir unehelich oder untreu? Haben wir ein gutes und gesundes Eheleben oder ist es voller Zwietracht? Oder stehlen wir? Sind wir frei von der Furcht vor Polizei? Oder frei von der Furcht der Rache und so weiter und so weiter. Ich brauche hier nicht durch alle Gesetze gehen. Alles, was ich hier sagen will, ist, alle Menschen, die denken, seien frei vor den Geboten Gottes, was ist wirklich das Resultat davon? Natürlich kommen da emotionale Störungen und körperliche Folgen und viele, viele Probleme. Die Früchte natürlich, die Konsequenzen, und das Schlechtes und das Resultat, was daraus kommt. Und wenn wir die Wahrheit verstehen und annehmen, tun wir uns zuerst schämen vielleicht. Gottes Gebote zu folgen meint zu leben. Wenn wir Gottes Gebote verachten, ist das Resultat der Tod, Zerstörung und viel Leiden. Und nun, Ritterbuch Mose, Kapitel 23, Gott gibt uns hier seinen Plan für echte Freiheit, nachdem ich euch vorher ein wenig deprimiert habe und habe über die Realität dieser Welt gesprochen, egal ob wir dies realisieren, verneinen oder daran nicht denken wollen. Doch leben wir in dieser Welt und waren einst auch in der Versklavung der Sünde. Und dieser Tag der Versöhnung ist einer der hohen Tage in Gottes Plan der Errettung und gibt uns Hoffnung, denn diese Welt und der Zustand werden vergehen. Egal wie übel es ist, auch in unserer Welt, in unserem Land und wie schlecht unsere Regierung auch sein mag. Gott wird eingreifen und Gerechtigkeit und Wahrheit bringen. Jetzt dritter Buch Mose, Kapitel 23, Vers 26 bis 29. Dritter Buch Mose, Kapitel 23, Vers 26 bis 29. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen. Und sollt keine Arbeit tun an diesem Tag, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Natürlich sollten wir nicht an diesem Tag arbeiten. Jetzt Vers 31 und 32 im gleichen Kapitel. Vers 31 und 32. Darum sollt ihr keine Arbeit tun. Das soll eine ewige Ordnung sein bei eurem Nachkommen überall, wo ihr wohnt. Ein feierlicher Sabbat soll er auch sein und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats am Abend sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Also dies sind die Instruktionen von Gott an uns. Vielleicht mögen wir denken, dies sei der schlimmste heilige Tag von allen, denn wir müssen fasten und Leiden tragen. Aber wenn wir diesen Tag etwas anders ansehen und betrachten, kann dies auch meinen, einst mit Gott zu sein, mit Gott zu gehen, in Harmonie mit Gott zu leben. So sollten wir anstreben, mit Gott in Übereinstimmung zu sein. Und wir sollten uns wohlfühlen mit Gottes Wegen und Gottes Zweck. Nicht wie Adam und Eva taten und sich versteckten von Gott und waren ängstlich. Gott will nicht, dass wir ängstlich sind, aber in Einstimmung und Übereinstimmung mit ihm. Wir sollen seiner Familie angehören und Freude und Friede haben, Geduld und Güte und Geborgenheit und all die Früchte des Geistes haben. Also wenn wir fasten, nahen wir uns Gott. So widerstehen wir Satan und entfernen uns seiner Versklavung. Und nun Jakobus 4, Vers 1. Gottes Gebote sind regelrecht Gesetze der Freiheit. Wir müssen Satan widerstehen und uns Gott nähern. Und unser Fasten und Beten helfen da ganz besonders. So haben wir extra Zeit an diesem Tag, um eine engere Beziehung mit Gott aufzusuchen. Wir sehen unsere Sünden ein, erkennen Satans starken Einfluss, wollen aber Gottes Geist umso mehr. Jetzt Jakobus Kapitel 4, Vers 1 und 2. Jakobus Kapitel 4, Vers 1 und 2. Woher kommt der Streit unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt's nicht, ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also redet dies über die einen Krieg in unserem Herzen und Verstand, Streitigkeit und Wortgefechte oder Unterdrückungen. Was sollen wir dagegen tun? Jakobus Kapitel 4, Vers 7 jetzt, Vers 7. Seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Darum fasten wir, sodass wir näher zu Gott treten und näher zu Gott finden und Gottes Willen suchen. Jetzt Vers 8, 9 und 10 im gleichen Kapitel, Vers 8, 9 und 10. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehrt sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Und Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. So wir demütigen uns hier mit Fasten. Wenn wir zu nahe Satans Beeinflüsse sind, bringen wir schlechte Früchte. Das Resultat sind Hass, Hader, Widerspenstigkeit, Diebstahl und so weiter. Und wir sind sehr unzufrieden und unglücklich. Wenn wir Gott nahe sind, auch tun wir das mit Fasten, ist das Resultat Liebe, Geborgenheit und Freude. Wir fühlen uns frei und geborgen und in Harmonie mit Gott. In Jesaja 58 jetzt, Jesaja 58, Jesaja spricht hier auch über das Fasten, etwas, was wir heute tun. Wir finden näher zu Gott, widerstehen Satan und folgen treu Gottes Wege. Jesaja Kapitel 58, Vers 1. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und das Haus Jakob seine Sünden. Die Sünde führt zum Tod, zur Versklavung, zum Leiden und zu unserer Trübsal. Darum sagte Gott hier, lasse mein Volk wissen, dies ist der Grund ihres Kummers. Jetzt Vers 2 und 3, Vers 2 und 3. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätten. So fordern sie von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum gasteien wir unseren Leib und du willst nichts wissen? Also, sie fragten nach Gott, taten aber doch ihren eigenen Willen. Jetzt weiter den Rest von Vers 3 und 4. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust da rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Was Gutes tut unser Fasten an diesem Tag oder auch während des Jahres, wenn wir uns nicht ändern oder ändern wollen? Wenn wir nicht Gottes Willen suchen, hungern wir nur umsonst. Wenn wir nicht nach Gerechtigkeit suchen und um nach Gottes Satzungen zu leben, Gott und unsere Nachbarn zu lieben und zu suchen, dann ist das Fasten total zwecklos. Jetzt Vers 5 im gleichen Kapitel, Vers 5. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich gasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen, an einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Also ja, würden manche hier sagen, wir fasten sogar zweimal die Woche. Wir fasten jede Woche und besonders am Versöhnungstag. Nun, was ist das geistliche Resultat? Doch fragte Gott hier, klar, wollt ihr dies Fasten nennen? Vers 6 jetzt, im gleichen Kapitel, Vers 6. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Ungerechtigkeit gebunden hast, wo Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückt, reiß jedes Joch weg. Also dieses meint es, zur Versklavung zu kommen, frei von der Versklavung der Sünde zu sein. Meint nicht der Versöhnungstag Freiheit und von der Unterdrückung anderer zu lassen? Denn da sind Konsequenzen für sündiges Tun und Denken. Dies ist also Freiheit von geistiger Sünde und Freiheit von der Versklavung der Sünde. Und wir tun dieses, wenn wir uns Gott nähern durch Fasten. Es ist nicht das fleischliche Fasten, aber was wir dadurch oder damit erreichen und vollbringen. Wir gehen und sprechen mit Gott mit ganzer Leib und ganzer Seele. Jetzt noch Vers 8 und 9 im gleichen Kapitel, Vers 8 und 9. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wie schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird von dir herkommen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wiederum zeugt dies von dem wunderbaren Resultat der Freiheit. Und jetzt den Rest von Vers 9. Vers 9. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest. Also sind wir füreinander und nicht gegeneinander und haben die Liebe Gottes in uns. Vers 10 jetzt. Vers 10. Sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Es ist also nicht nur unser Glaube an Gott, aber unser Glaube geht ins Handeln über. Jetzt Vers 11 und 12 im gleichen Kapitel, Vers 11 und 12. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücke zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Darum, welchen großen Segen wir empfangen, wenn wir frei von Sünde und der Auswirkung der Sünde kommen. Es hat positive Effekte, wenn wir uns Gottes Macht und Liebe nähern und all der Segen und die Freiheit, die dadurch kommt. Also dieser Tag, der Versöhnungstag, zeugt von dem Plan Gottes und der Freiheit, die hierdurch kommt, für alle Menschheit. Und dass Gott uns befreit von der Versklavung der Sünde. Wie es auch im dritten Buch Mose, Kapitel 16 steht, eine Zeremonie ist hier beschrieben, um uns zu zeigen, was Gott tun wird. Jesus Christus ist natürlich unser hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks und die originale Instruktion, ein Opfer darzubringen für die Sünden. Und so soll vom Stier dem Sündopfer den Gnadenthron besprengt werden mit dem Opferblut. Dies zeugt natürlich von Christi Opfertod, von Jesus, unser Passahlamm, wie auch in Römer 6 steht, wo es auch von dieser Zeremonie zeugt. Es erinnert uns hier an, was Gott von uns fordert. Nun Römer Kapitel 6, Vers 1, Römer Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir dann denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Also, sollen wir mit unserer Sünde leben weitermachen oder sündigen Leben weitermachen. Die Sünde, die Unterdrückung, Misere und andere furchtbare Konsequenzen mit sich bringt, natürlich nicht. Ich mag hier die alte König James Übersetzung am besten, wie es ausdrückte, Gott bewahre uns davor. Wie können wir so einfach zurück in die Versklavung gehen oder da zurückkehren? Jetzt werden wir lesen im Kapitel 6 von Römer, weiter hier Vers 2 bis 4. Vers 2 bis 4. Das sei ferne. Wie wollen wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christi getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jetzt auch Vers 7 bis 9 und Vers 11, Vers 7, 8 und 9 und Vers 11 im gleichen Kapitel. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit Christus leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Vers 11. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Nun, der Bock, der geopfert wurde, weist auf Jesu Opfer zu. Und wir beteiligen uns daran durch Buße und Umkehr, Taufe und Glaube. Wir sind natürlich gedeckt und vergeben durch Christi Blut. So vergibt uns Gott und wir sind so befreit von der Sünde, wenn wir überwinden und mit Gott sprechen und mit ihm wandeln. Aber auch in dieser levitischen Zeremonie, wie es im dritten Buch Mose Kapitel 16 steht, gab es einen Bock oder eine Ziege, der Satan repräsentierte. Dieser Bock wurde nicht getötet, aber in der Wildnis losgelassen oder in der Wüste losgelassen. In Offenbarung Kapitel 20 steht die prophetische Meinung dieser Zeremonie. Also jetzt Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 bis 3. Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 bis 3. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der eine große Kette, nochmal, und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte. Bis vollendet würde die 1000 Jahre, danach wird er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Also wird Satan entfernt werden bis zum Ende der 1000 Jahre. Bemerkt hier, dass Satan beschränkt wird und ist nicht erlaubt, die Nationen und Menschen zu verführen während der 1000 Jahre und wird für alle Ewigkeit nicht Anteil haben an Gottes Familie. So wird Gott zu seiner Zeit Satan entfernen, sodass die Versklavung, der Sünde und der Tod ein Ende haben werden. Darum sollte uns dieser Versöhnungstag sehr erfreuen, denn dieser furchtbare Geist, der uns stets beeinflusst, den wir immer bestreiten und entstehen müssen, wird zuletzt ganz entfernt werden. Und da ist noch ein Teil dieser Zeremonie, wie es im dritten Buch Mose steht, Kapitel 25, ist da eine bürgerliche Auswirkung an diesem Tag. Also jetzt dritter Buch Mose, Kapitel 25, Vers 8 und 9. Dritter Buch Mose, Kapitel 25, Vers 8 und 9. Und du sollst zählen 7 Sabbatjahre, 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre mache. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzen Land am 10. Tage des 7. Monats am Versöhnungstag. Manche sagen, dass Jubiläum auch Klang der Posaune meint. Andere meinen, dass Jubiläum auch Wiederherstellung und Freiheit meint. Und die begann mit diesem Versöhnungstag. Nun, was passiert hier? Wie ich vorher erwähnte, Gott beruft uns und gibt uns Einsicht zur Buße. Durch Jesu Opfer haben wir Vergebung. So sind wir befreit, Gottes Satzung zu folgen, der Wahrheit zu folgen, umso mehr in Liebe und Gottes Charakter zu wachsen. Und so bekommen wir die Früchte des Heiligen Geistes, die unser Leben positiv beeinflussen. So befreit dieses uns von der Versklavung der Sünde. Alles dies hat nicht nur Auswirkung auf uns und auf unsere Nachbarn, aber Auswirkung auf die ganze Nation und die ganze Welt. Wie es hier geschrieben steht, wurden an diesem Tag Sklaven befreit. Das Land wurde der Familie zurückgegeben. Das Land durfte ruhen und wurde so damit belebt und genesen. Es gab einen neuen wirtschaftlichen Staat. Dies ist, was Gott anbietet, sobald Satan gebunden ist und Jesus Christus auf Erden regiert. Der Friede und der Segen kehrt zurück auf Nationen, sobald sie Gott gehorsam sind und auch gehorsam bleiben natürlich. Länder oder Land kehrt zurück zum rechten Besitzer und die Landruhe wird wiederhergestellt sein. Und weil viele geldliche Versklavung leiden oder viele geldliche Versklavung oder versklavt sind, bekommen sie auch einen neuen Staat. So hebt Gott all diese Lasten, wenn wir Gottes Wege gehen. Das ist der Schlüssel, unsere ständige Gehorsamkeit. Gott und Jesus Christus haben sich für uns eingesetzt und so sind wir befreit von all dieser Unterdrückung. Gottes Gebote sind königliche Gebote genannt und sind Liebe zu Gott und Liebe gegenüber unseren Nachbarn und Fürsorge. Ein jeder soll Gottes Gebote halten für sein und aller Menschen Segen. Dies ist mit der Meinung des Laubhüttenfestes einbegriffen, wenn Jesus und seine Brautgemeinde auf Erden regieren werden. Satan wird gebunden sein und alle Nationen werden diesen großen Segen miterleben. In Jesaja Kapitel 11 berichtet da mehr hinwegen, oder hier wegen, aber wird mehr während des Laubhüttenfestes beschrieben werden und geschildert werden. Lasst uns nun mit Römer 8 beenden, so werden wir diese Predigt enden, wie wir sie auch anfingen. Wir redeten über die Unterdrückung, Versklavung und Leiden und Beschwerden in unserem Leben, auch die wir in Gottes Kirche sind. Wir müssen stets kämpfen und streiten. So sind wir wohl schon etwas befreit, aber unsere totale Freiheit würde erst kommen mit Christi Wiederkunft und Satans Bindung. Also jetzt Römer Kapitel 8, Vers 18, Römer Kapitel 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich möchte hier mit diesem Vergleich enden, eins zu sein mit Gott, mit Satan ganz gebunden. Wir werden in Gottes Familie geboren werden als seine Kinder. So werden wir verherrlichte Kinder Gottes sein. Wie Paulus sagte, all unsere Prüfung und Trübsal unter der Versklavung des heutigen Königs der Lüfte kann nicht vergleicht werden oder kann nicht ins Gewicht fallen mit dem, was Gott für uns alle hat. Jetzt noch Vers 19 und 20 in Römer Kapitel 8, Vers 19 und 20. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Natürlich wollte diese Hoffnung genommen werden bei Satan. Und Gott hat seiner Kreatur Hoffnung gegeben. Vers 21 noch in diesem Kapitel, Vers 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Dies ist die Meinung des Versöhnungstages. In dieser Welt sind wir belastet mit den Problemen und Übel dieser Zeit. Aber wir als Gottes Kinder versuchen und führen ein besseres Leben und sind dadurch sehr gesegnet. Der Segen kommt wegen unserer Gehorsamkeit. Segen wie Heilungen, Wunder und Geborgenheit, auch wenn wir geprüft werden. Auch haben wir den Segen der Kirche und der Wahrheit und weitere, viele, viele Segen, nicht wahr? Doch leiden wir zurzeit mit der Welt, da es Prüfung und Trübsal und Satans Agenten schwächen und zerstören die Menschheit. Wie die Bibel vorweist, würde Satan sogar auch die Kirche Gottes vernichten, aber Gott lässt dies natürlich nicht zu. Auch sind da viele Versprechungen und Schutz versprochen für die Philadelphia-Gemeinde, wie es in der Bibel steht. Die Meinung dieses Tages sollte uns sehr ermutigen und zuversichtlich stimmen für die Zukunft. Für die von uns, die berufen wurden und getauft sind, unsere Sünden sind vergeben worden und so sind wir frei von der Angst des Todes, nicht wahr? So sind wir frei von der Strafe der Sünde und wir gehen einen Weg, der zum ewigen Leben führt. So haben wir Hoffnung und Zuversicht. Die Last der Sünde ist uns genommen, obwohl wir Prüfungen und Versuchungen haben. Und die Zeit wird kommen, wenn wir Jesus Christus helfen werden, Frieden auf Erden zu bringen. Nicht nur für uns selbst, aber für alle Menschheit. Freiheit von der Strafe der Sünde und die Wiederherstellung der Regierung Gottes auf Erden. Die Wiederherstellung der Wahrheit Gottes für alle Menschen. Wie Jesaja selbst die Erde beschrieb, wenn Satan und seine Dämonen gebunden sind, für alle Ewigkeit und eingesperrt, so wird die Erde ruhen und still sein und die Menschen werden vor Freude singen. Die Versklavung hat geendet und wahre Freiheit beginnt für alle Menschheit. Ein jeder gesammelt und vereint in der Familie Gottes und unter Gottes gerechte Regierung. Der Herr möge diesen kommenden Tag in aller Eile bringen.